NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
Mit Martina Gielitzer, schön, dass Sie heute Abend bei uns sind. Über 30 Jahre ist Ossi Pfeiffer in der Musikbranche unterwegs. Er macht selbst Musik und er produziert für andere Künstler in seinem Tonstudio. Jetzt hat er ein Buch geschrieben. So, Alter, jetzt pass auf, ist der Titel. Ein Blick hinter die Kulissen. Humorvoll und ehrlich. Gleich ist der Musiker bei mir im Studio zu Gast. Darauf freue ich mich sehr. Ja, und dann geht es nach Verden ins Deutsche Pferdemuseum. Dort werden die 100 besten europäischen Naturfotografien gezeigt. Ich wünsche Ihnen einen schönen Dienstag. Der Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen am Dienstagabend. Ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei sind. Über 30 Jahre ist Ossi Pfeiffer in der Musikbranche unterwegs und er macht selbst Musik und er produziert auch für andere in seinem Tonstudio. Jetzt hat er ein Buch geschrieben. Der Titel: So, Alter, jetzt pass auf. Ein Blick hinter die Kulissen, ehrlich und humorvoll. Und ich freue mich sehr, dass er Zeit hat und hier bei mir heute Abend im Kulturspiegel zu Gast ist. Ossi Pfeiffer, schön, dass du da bist.
Ja, schönen Dank für die Einladung, liebe Martina.
Ossi Pfeiffer, ja. So, Alter, jetzt pass auf. Wie kommt es zu diesem Titel?
Es kommt zu diesem Titel, weil so wirklich fast jedes Gespräch so im engsten Kreis mit den besten Freundinnen und Freunden, so Buddies, stattfindet, wenn mal irgendeine abstruse, absurde Geschichte positiver, aber halt eben auch schlechter Natur passiert ist, dann rufe ich da an oder ich bekomme halt einen Anruf von beispielsweise meinem besten Freund Lars Lehmann, der das Buch im Übrigen auch lektoriert hat, und der sagt dann: So, Alter, jetzt pass auf. Und dann schnallt man sich beide, also beide schnallen sich sozusagen an, und dann weiß man, okay, jetzt kommt gleich eine richtig krasse Geschichte.
Wie bist denn du auf die Idee gekommen, so ein Buch zu schreiben? Das sind ja viele Kurzgeschichten.
Genau, ich habe über die letzten 30 Jahre immer mal wieder lustige Geschichten gesammelt und habe sie intuitiv aufgeschrieben. Also die lustigen Geschichten, damit ich sie nicht vergesse. Und nur für mich so eine Art, ja, Tagebuch ist vielleicht falsch, oder so eine Art Chronik, so kann man das sagen. Und die schlimmen, krassen, heftigen, bösartigen Geschichten, die einem so ereilen oder die man irgendwie so mitbekommt, die habe ich intuitiv aufgeschrieben, um sie besser verarbeiten zu können für mich. Also gibt es ja auch in der Psychologie ganz viele, die dann eben sagen, schreib das einfach auf, dann kannst du das besser, dann kommt dein Gehirn besser damit klar. Und das hat mir auch geholfen. Irgendwann in der Corona-Zeit, wie bei so vielen, war es dann eben so, dass Anka, meine Frau, mir gesagt hat: Du, weißt du was, fass das doch mal irgendwie zusammen. Und für eine Biografie bin ich zu jung, finde ich. Bin jetzt 55 und da habe ich noch ein bisschen Zeit. Und da kommt ja noch ganz viel, hoffentlich Schönes auch auf mich zu. Und da dachte ich, ach, weißt du was, hau mal diese Kurzgeschichten irgendwie raus. Und so, ja, so reifte dann die Idee. Reifte, sagt man das? Ja, reifte die Idee. Und ja, jetzt sitzt du da und guckst auf das Buch.
Das ist toll. Also da ist man stolz, oder? Wenn man ja, dann so ein absolut. Buch vor sich liegen hat. Und ja. Ich meine, das ist ja auch kein ganz dünnes Buch, sondern da sind ja schon so ein paar Seiten. Ich gucke mal ganz kurz, das sind 261 Seiten. Ja. Also über 261 Seiten.
270, von daher, glaube ich, insgesamt mit einem.
Steht da eine ganze Menge drin.
Ja.
Du hast das Buch geschrieben. Und wie ist die Reaktion bislang so gewesen?
Bislang positiv. Ich habe natürlich auch einige, ja, fiese Dinge ins Buch geschrieben. Also, was heißt fiese Dinge? Sachen, die einem einfach so zugestoßen sind. Ne?
Dürfen wir da vielleicht schon so ein ganz bisschen mal was verraten, was ja, da die klar, Leser und Leserinnen unbedingt. Erwartet? Erzähl mal.
Also, es sind lustige Geschichten, wie beispielsweise der leider jüngst verstorbene Werner Nadolny im Studio. Das ist der Saxophonist von der Krautrock-Band Jane gewesen. Bei einer ellenlangen Session, und es klang irgendwie alles ganz furchtbar und ich dachte, die Technik irgendwie hat einen weg und so. Und ganz zum Schluss guckte ich so durch die Scheibe, er guckte mich an, unsere Blicke trafen uns und er sagte nur: Ach so, und zog währenddessen einen riesengroßen Lappen aus dem Saxophon. So, das ist zum Beispiel eine lustige Geschichte.
Sehr, ne? Schön.
So, oder dann halt auch fiese Geschichten, die einen, ja, so Plattenfirmen, die Verträge einfach nicht einhalten und dann beispielsweise sagen: Ja, du kannst ja versuchen, uns zu verklagen. Also du weißt, dass du im Recht bist, praktisch, und hast du auch dann Teil des Vertrages auch erfüllt. Und die Gegenseite sagt dann einfach: Nee, du kannst es ja probieren. Und dann habe ich beispielsweise, um bei dieser Geschichte zu bleiben, einen befreundeten Musiker, der auch Anwalt für Verlags- und für Plattenfirmenrecht und so ein Kram ist, gefragt. Der sagte: Ja, Ossi, du bist eigentlich im Recht, du könntest dagegen angehen, aber du wirst wahrscheinlich auch gewinnen, aber dein Album, das wird niemals das Licht der Welt erblicken und du kommst auch intern, sowas gibt es, also viele wollen das nicht wahrhaben, aber kommst du sozusagen auf so eine Art Blacklist, ne? Das heißt, du bist denn derjenige, der versucht hat, dich mit den Großen anzulegen, ne? Und ja, und von der Art Geschichten gibt es halt viele lustige Sachen halt eben auch, auf so Tourgeschichten und so weiter. Aber halt eben auch Neid, Missgunst, Verrat, einfach grundlos geschasst werden aus irgendwelchen Systemen und solche Dinge. Ne?
Aber wenn du das jetzt alles in deinem Buch hast, fühlen sich da nicht manche auf den Schlips getreten?
100%. Und soll ich dir was sagen, Martina? Ich freue mich darauf, dass die anfangen rumzuschreien, weil dadurch demontieren sie sich ja selbst. Also ich habe ja keine Namen genannt. Ne? Und der Erste, der rumschreit und sich angesprochen fühlt, der, ne? Ja, so.
Wie sieht es denn jetzt aus mit der Zukunft bei dir als Autor?
Ich habe natürlich zwei weitere Arbeitstitel für zwei weitere Bücher. Einmal geht es so um das gesamte Musikgeschäft und wie ich die Entwicklung der nächsten Jahre sehe, auch gerade in Bezug auf KI und so weiter. Das ist ja auch für euch im Radio und für den ganzen Printbereich und so und im Musikbereich ein Riesenthema. Wobei ich da noch ein bisschen abwarte, weil die Entwicklung geht ja so unfassbar schnell voran, dass du im Grunde genommen wöchentlich irgendwelche neuen Informationen bekommst. Ne? Also ChatGPT beispielsweise. Und dazu muss ich noch sagen, das Buch ist wirklich per Hand geschrieben. Da ist keine KI-Hilfe und nichts. Also das habe ich als Mensch geschrieben und das spürt man aber auch und liest man dann auch. Und wie gesagt, mein bester Freund Lars, der nun auch Journalismus studiert hat, der hat das Ganze grammatikalisch lang in Form gebracht und mir ein paar Tipps und Tricks gegeben. Ja, das ist die Idee für ein Buch. Und die zweite Idee für ein weiteres Buch ist Der Prophet im eigenen Lande.
Okay. Weil
ich glaube, ganz viele unabhängig davon, wo sie sich befinden, haben so ein bisschen so das Prophet im eigenen Lande Problem. Das beste Beispiel sind, glaube ich, die Scorpions. Riesenband, Weltband, also Rockstars sondergleichen, ja. Also in einem Atemzug zu nennen mit allen anderen Größen. Und in Hannover werden sie so ein bisschen belächelt, ne? Also von.
Woran liegt das? Das habe ich mich ganz oft gefragt.
Genau, und das versuche ich zu beleuchten. Da sammle ich gerade für mich selbst Informationen, schreibe mir immer wieder, wenn mir sowas einfällt, schreibe ich mir das irgendwie auf und versuche das mal. Ich habe einen sehr guten Freund, der ist Psychoanalytiker und Therapeut, das ist wie so ein älterer Bruder so ein bisschen. Und mit dem, hast mit Sicherheit auch solche Leute in deinem Bekanntenkreis, mit dem kannst du nächtelang diskutieren. Und da befruchten wir uns sozusagen auch gegenseitig. Also er beleuchtet immer so, wie es der Musikwelt geht. Er ist selber auch Musiker unter anderem. Und ich hole mir von ihm so Tipps und Ratschläge und frage, warum passiert das jetzt gerade bei den Menschen? Oder warum sind Sachen jetzt gerade so, wie sie sind? Oder auch jetzt der Vormarsch des Narzissmus und dieser ganze Rechtsruck auch weltweit und so. Woran liegt das? Was sind das für Mechanismen? Liegt das vielleicht daran, dass alles so schnell vonstatten geht und dass wir evolutionär nicht dahinterherkommen und, ne?
Viele Fragen. Also wir können uns noch auf weitere Bücher von Ossi Pfeiffer freuen.
Ich hoffe mal.
Ich merke das schon.
Also ich hab da richtig Lust drauf.
Ja, ne? Ich finde das Cover ja auch so toll. Da ist ein Junge, sitzt auf so einem richtig schönen 70er-Sofa mit Samt und Streifen und hat aber eine Fluppe im Mund, eine Zigarette.
Genau.
Wer ist das denn bitte? Bist du das?
Das bin ich und ich war ein Jahr alt. Und das Tolle ist, meine Eltern sind auch beide leidenschaftliche Fotografinnen und Fotograf. Und das Foto hat meine Mama gemacht. Und das bin ich mit einem Jahr in Beirut im Libanon damals in unserer Wohnung. Da bin ich ja geboren und habe die ersten Jahre meines Lebens. Und da ist natürlich noch die Zigarette auf dem Buch, die raucht. Aber das ist natürlich animiert, um auch so ein bisschen zu provozieren. Also da habe ich natürlich auch schon online ein bisschen Gegenwehr bekommen, aber die haben halt eben nicht verstanden, dass das einfach mal eine kleine künstlerische Provokation ist.
Es ist ein wunderbares Foto. Ich finde es großartig. Ja, ich finde auch, dass es ein ganz spannendes Buch ist, weil es halt wirklich mal zeigt, nicht nur diese glamouröse Seite, ne?
Genau.
Die es natürlich auch gibt.
Genau.
Du bist Musiker, deine Frau ist Musikerin, ihr seid zusammen unterwegs. Ja. Viele kennen euch natürlich auch, Hannover 96.
Genau.
Ihr singt die Stadionhymne.
Ja, ja.
Also von daher kennt man euch, aber es gibt eben auch so Seiten, die gar nicht so gut laufen, wo man zu Hause sitzt und denkt, wie geht's eigentlich weiter.
Ja, das Krasse ist ja, um auch mal jetzt meine Frau anzusprechen, ihr gehört beispielsweise das Studio, wo ich arbeite und trotzdem werde immer ich angesprochen, weil ich nun mal der Kerl bin, ne? Das ist also auch so, da hat sie, ja, das ärgert sie einfach. Sie ist natürlich eine gestandenes Mädel und so weiter, sie kommt damit gut klar, aber natürlich wurmt einen das und sagt, du, ich bin die Inhaberin, ich bin hier die Mackerin, rede doch mit mir, ne? Da ist noch eine Menge an Sachen, die wir auch machen müssen, umdenken müssen. Ich versuche zu gendern beispielsweise, wo es mir möglich ist, wo ich als älterer Kerl das mit meinem Kopf irgendwie noch hinbekomme. Also ich sage sehr gerne Schüler und Schülerinnen, ne? Aber so dieses Doppelpunkt innen Sternchen, das kriege ich irgendwie nicht, das kriege ich nicht hin. Ne, das kriege ich nicht so in den Sprachgebrauch, sodass es für mich flüssig ist. Aber wenn ich die Möglichkeit sehe und die Möglichkeit habe, Mädels und Jungs gleichermaßen in irgendeiner Form einzubauen, dann mache ich das. Das hat einfach was mit Zeitwandel zu tun und auch was mit Respekt zu tun. So einfach ist das.
Was wünschst du dir jetzt? Was passiert, wenn die Leute dein Buch lesen?
Ich wünsche mir, dass sie den Blick auf die Kunstwelt auch mal so ein bisschen überdenken. Es gibt ja viele Kapitel in dem Buch, sprechen halt eben auch davon, immer verfügbar zu sein, auch als Person des öffentlichen Lebens. Also viele wünschen sich das nicht nur, sondern sie gehen regelrecht davon aus, dass du sofort reagierst, wenn du eine Frage gestellt bekommst. Und das kann halt eben für mich als kleinen Lokalmatador hier in Hannover so sein, aber halt eben auch im Größeren. Und ganz schlimm ist ja, wenn du dann halt eben nicht reagierst oder deine Agentur, wenn du so eine Größenordnung erreicht hast, dass du eine Agentur hast, die sich darum kümmert, dann bist du wiederum in den Augen dieser Menschen halt eben undankbar und. Ne? Und das kann mitunter wirklich sehr große Schäden auch anrichten. Also für deine Reputation, für deine Familie, für deinen Freundeskreis. Und ich würde mir wünschen, dass ja der Blick nicht nur auf das Schöne, sondern auch, dass auch die Kehrseite einfach mal so ein bisschen beleuchtet wird. Und generell, dass bei allem, was du tust und bei allem, wie du dich verhältst, vor allem im Online-Bereich, dass du immer bedenken musst, dass am anderen Ende der Leitung ein Mensch ist.
Respekt.
Also, genau.
Darum
genau,
geht
das
es.
Ist eigentlich genau das.
Dass man respektvoll miteinander umgeht.
Richtig.
Das denke ich auch, das ist ein Wunsch, auch von meiner Seite. Das ist etwas Wunderbares und es ist auch wunderbar, dass du hier gewesen bist,
Ossi
Pfeiffer, mit dem neuen Buch So Alter. Jetzt pass auf, Einblicke in das glamouröse Leben eines Musikers und Musikproduzenten. Wo bekommt man das Buch?
Derzeit über meine Homepage www.osmator.com, osmator.com, aber auch ab Januar dann im normalen Buchhandel und so weiter.
Ich drücke dir die Daumen, dass das ganz erfolgreich wird. Freue mich auf die nächsten Bücher und natürlich auf ganz viel Musik von dir und von Anka. Ich danke dir, dass du da gewesen bist, Ossi.
Ich bedanke mich für die Einladung. Dankeschön.
Der Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen am Dienstag. Die besten europäischen Naturfotografien werden seit mehr als 10 Jahren europaweit zuerst im Deutschen Pferdemuseum in Verden gezeigt. So auch in diesem Jahr. Die 100 besten Fotografien sind in dem Museum. Maren Mommsen hat sich die Fotos für uns angeschaut.
Unendlich viele Schmetterlinge, die in Bäumen in Nordmexiko hängen. Das ist das Motiv des besten Naturfotos 2024. Auf den ersten Blick sehen die Schmetterlinge gar nicht wie Schmetterlinge aus, sondern eher wie Blätter oder Nadeln an einem Baum. Aber die Jury des europäischen Wettbewerbs hat sich für dieses Foto entschieden. Überraschenderweise, es ist kein buntes Schmetterlingsfoto, sondern nur grün-gelb-braun. Warum? Die Leiterin des Deutschen Pferdemuseums in Verden, Ina Rulfing, erklärt es so.
Wenn man an ein Schmetterlingsfoto denkt, hat man natürlich so klassisch dieses schöne Tier vor Augen, und dieses Bild hier mit dieser Masse an Schmetterlingen, die so zusammengekuschelt an den Bäumen hängen, sind total überraschend und im Grunde gar nicht das, was man eigentlich von einem Schmetterlingsfoto erwartet. Aber vielleicht macht es das genau eben zum Siegerbild.
Fotografiert wurde das Siegerbild vom spanischen Fotografen Jaime Rojo. Das Pferdemuseum wählte für sein Ausstellungsplakat in diesem Jahr das fast weiße Foto eines Basstölpels.
Der Basstölpel ist porträtiert im Grunde mit Nistmaterial, was kräftig grün ist, mit tollen Blüten auch noch an der Seite. Und er guckt einen mit seinen eisblauen Augen direkt an. Also ein Foto, was einen irgendwie sofort packt.
Ein Foto fast wie ein Gemälde ist das Bild Küstenseeschwalbe von Arnfinn Johansson aus Norwegen. Für einer türkis-weißen Eiswand eines Gletschers fliegt da eine einzelne, winzige, weiße Küstenseeschwalbe mit ihrem roten Schnabel. Ein Foto, das es auch Museumsleiterin Rolfing angetan hat.
Ganz beeindruckendes Bild. Es wirkt im Grunde wie gemalt. Also man kann sich kaum vorstellen, dass es eine Fotografie ist. Ist aber eine Fotografie aufgenommen im Norden von Spitzbergen. Ein ganz, ganz tolles, wirkungsvolles Bild.
Und noch ein Foto von einem Vogel begeistert die Museumsfrau. Ein wütender Spatz. Bezeichnenderweise heißt dieses Foto Angry Bird. also zorniger Vogel.
Da sieht man eine kleine Kohlmeise, total verregnet, die einen auch direkt anblickt. Mit versteinertem Blick sitzt sie auf einem Autospiegel und erwartet, dass der Fotograf doch statt der Kamera lieber ein paar Brotkrümel aus dem Fenster wirft. Ein Bild, was sehr zum Lächeln animiert.
Der Fotograf, der Norweger Kjell Wikestad, hat offenbar lieber erst auf den Auslöser gedrückt und so ein einmaliges Porträt eines kleinen Vogels gemacht. Zu entdecken gibt es darüber hinaus natürlich auch Landschaften mit feuerspeienden Vulkanen, Rochen beim Spielen unter Wasser, Makrofotos beispielsweise von extrem vergrößerten Eiskristallen im Gefieder einer Krähe. Wer sich die 100 besten Naturfotos des Jahres ansehen möchte, hat dazu noch bis Anfang März in Verden Zeit.
NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
Mit Martina Gielitzer. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend mit uns. Seit Jahren sind Sie als Band erfolgreich und immer mal wieder mit wechselnder Besetzung. Die Band Silly. 1978 gegründet in Ost-Berlin. Jetzt mit neuer Frontfrau, Julia Neigel. Wir haben mit ihr gesprochen. Dann waren wir in Lüneburg beim Verein First Class Session. Ein Verein, der junge Musiker unterstützt, die es in ihrem Leben bisher nicht immer leicht hatten. Und wir haben einen Buchtipp für Sie. Amor gegen Goliath von Frank Schulz. Wir haben den Autor in Osnabrück besucht. Einen tollen Abend. Gemeinsam mit Ihnen geht es durch den Dienstag hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. 1978, da gründete sich in Ost-Berlin die Familie Silly. Schon bald gelang der Band der Sprung an die Spitze der DDR-Hitparade, bis die Sängerin und Autorin Tamara Danz verstarb. Nach einer Pause entschlossen sich die verbliebenen Musiker, wenn auch in wechselnder Besetzung, die Erinnerung wachzuhalten. Aktuell geben Silly Konzerte mit Julia Neigel, die ihrerseits im Westen in den 80er Jahren Hits hatte wie Schatten an der Wand. Uli Kniep mit einem kurzen Porträt dieser ungewöhnlichen Gruppe.
Die wilde Mathilde avancierte vor rund 40 Jahren zu einem Hit in der damaligen DDR. Sängerin war die charismatische Tamara Danz, die 1996 schon verstarb, deren Songs aber unvergessen sind. Von 2006 bis 2018 übernahm Schauspielerin und Sängerin Anna Loos das Mikrofon, danach Anna R. von Rosenstolz. Auf der nun anstehenden Tournee interpretiert Julia Neigel Songs wie Bataillon d'Amour.
Ich empfinde es so, dass wir ihr Lebenswerk, das sie nun mal hinterlassen hat, als eine ganz große, einzigartige Ausnahmesängerin, dass wir das hochhalten, achten und ehren und auch immer noch aufführen. Sie ist ja ein Teil des Songwritings gewesen, nicht nur als Sängerin. Aber ich tatsächlich meine eigenen Fußstapfen hinterlasse. Es war von Anfang an klar, dass es nicht darum geht, eine Kopie von Tamara Danz oder Anna Loos zu finden oder irgendeine Coversängerin. Es war von vornherein denen klar, mit wem sie da zusammenarbeiten werden, wenn sie mich fragen.
Julia Neigel wirkt zu Recht selbstbewusst und verleiht mit ihrer kräftigen Stimme manchem Silly-Song eine rockige Facette. Und sie teilt sich aktuell den Gesangspart mit einer anderen Legende. Mit Toni Kral von City singt sie beispielsweise das Duett Bye Bye My Love. Beide Frontleute ergänzen sich bestens.
Also mit Toni und mir, wir sind irgendwie in der Pfalz, da wo ich herkomme, würde man sagen, wir sind ein Kopf und ein Arsch oder da passt der Deckel auf den Eimer. Ich finde, das passt einfach, ja, miteinander und er sagt es eigentlich auch.
Julia ist eine, sag's mal so, die kann das Telefonbuch singen und das klingt und wird ein Hit. Ist eine hervorragende Sängerin und also was Besseres kann mir da gar nicht passieren.
Wir stehen auf dem Bahnsteig, dein Mantel reicht für zwei, du flüsterst und dein Atem weht.
Am Anfang war es für ihn dann auch erstmal fragwürdig, Lieder zu singen, die zuvor nur Frauen gesungen haben. Silly ist ja eine Band mit einer Frauenstimme, logischerweise. Und wir waren uns aber alle einig, das kann der wunderbar, denn es kommt darauf an, wie jemand diese Lieder interpretiert und rüberbringt. Und Toni ist einfach eine Persönlichkeit, das ist ein Unikum und der hat ein Alleinstellungsmerkmal alleine durch seinen Sound, seine Stimme und hat eine Geschichte und seine Persönlichkeit, das bringt er da alles ein. Das macht ganz großen Spaß.
So kommen die Ostrock-Fans bei diesem Zusammentreffen von City-Musiker Toni Kral und Silly mit Julia Neigel auf ihre Kosten, auch beim einzigen Konzert in diesem ablaufenden Jahr im Westen, nämlich am 27. Dezember im Theater am Egi in Hannover.
NDR 1 Niedersachsen, der Kulturspiegel am Dienstag. Es gibt ein Sprichwort und das besagt, dass Musik die beste Medizin für eine verletzte Seele ist. Und deshalb unterstützt der Lüneburger Verein First Class Session junge Musiker, die es im Leben bisher nicht immer leicht hatten. Jetzt aber werden sie gefördert und dazu gehören auch Konzerte und Auftritte vor einem größeren Publikum. Und das auch noch an einer Seite prominenter Studiomusiker und Popstars. Kai Rake hat zwei der jungen Nachwuchskünstler der First Class Session in ihrem Probenraum in Uelzen getroffen und sich einmal ihre Geschichten angehört.
Und das hat mein Leben gerettet. Größten Schritt in dein ganzes Leben.
Das ist der 17-jährige Destiny Joseph aus Nigeria. Vor 8 Jahren war er mit seiner Familie vor dem Krieg in seiner Heimat geflüchtet. Unter chaotischen Umständen wurde er von Schleusern übers Mittelmeer nach Italien gebracht. Auf der Flucht sah er, wie ein Mann erschossen wurde und er sah, wie ein Hai seinen Bruder attackierte.
Ich bin aus Nigeria und bin mit Schlauchboot hergekommen. Es ist eine harte und traurige Geschichte für mich. Weil mein Bruder ein Hai hat seinen Fuß abgebissen und es war eine dramatische Geschichte für mich. Also es hat lange gedauert, bevor wir ein Schiff finden konnten, das wir nehmen konnten, zu Italien zu gehen und lange gedauert, bevor man ihn retten konnte.
Der Bruder hat die Hai-Attacke zum Glück überlebt. Nach 2 Jahren in Italien kam Destiny Josephs Familie dann nach Deutschland. In Uelzen lernte er schließlich den jungen Gitarristen Gabriel Salvatierra Calzada kennen. Der 16-Jährige mit den wilden langen Haaren lebt hier, nachdem er früh von den eigenen Eltern verstoßen wurde. Auch Gabriel will das alles hinter sich lassen und Profimusiker werden.
Ja, tatsächlich ist es unser Traum, ja. Ich glaube, mit 10 Jahren hatte ich meine erste Gitarre gehabt, also spanische Gitarre. Hab da viel Gas gegeben dann und versuche jetzt mit meiner Freundin halt eine eigene Band dann zu gründen.
An der Schule allerdings, so sagen Gabriel und Destiny, haben sie nicht gerade geglänzt. Und es war sicherlich Glück, dass der Musiklehrer Per Frenzke ihnen dort über den Weg gelaufen ist. Der ist nämlich nebenbei nicht nur Vorsitzender des Vereins First Class Session, sondern auch Organisator von Konzerten und ein exzellenter Gitarrist.
Meine Schulleiterin Frau Pape, die hatte den Blick auf die beiden und hat erkannt, dass da musikalische Talente sind. Sie hat sich natürlich befasst mit den Biografien der beiden und hat sie mir dann sozusagen hier in den Musikraum geschoben mit den Worten, Schule ist nicht so für die geeignet, was das Angebot angeht. Ich glaube, das sind 2 Musiker, nimm die mal zu dir und seitdem sind wir zusammen und wir lieben uns, das muss ich einfach so sagen. Ja, es ist wunderschön.
Destiny hat von den Förderern der First Class Session mittlerweile sogar ein Schlagzeug bekommen und Gabriel übt jeden Tag mindestens 4 Stunden rockige Riffs und Soli auf der E-Gitarre, so wie seine Vorbilder Slash und Eddie Van Halen. Ja, und so klingt's, wenn Gabriel und Destiny im Übungsraum loslegen. Das letzte Wochenende war für die beiden Nachwuchsmusiker übrigens ein Highlight. Da fanden in Lüneburg und Braunschweig nämlich Konzerte der First Class Session statt mit angesagten Musikern wie Andreas Kümmert und Popstar Sophia. Und auch Destiny stand da mit seiner Formation Soul of Braunschweig auf der Bühne.
Letzten Sonntag, mega für mich. Das war mega. Ich hatte viele Leute getroffen und also ich hatte den Talent, aber jetzt bin ich ein Musiker.
Die nächsten Konzerte der First Class Session finden übrigens Ende Februar in Braunschweig und Celle statt. Und man darf schon gespannt sein, welche Newcomer dann neben gestandenen Größen der Musikszene präsentiert werden.
Gemeinsam mit Ihnen geht es durch den Dienstagabend. Hier ist der Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Ein Roman über die Krisen der Zeit. Zum Lachen und zum Weinen. Amor gegen Goliath. So der Titel des neuen Romans von Frank Schulz. Der Autor lebt seit einigen Jahren in Osnabrück. Und Osnabrück spielt in seinem Roman noch eine gewisse Rolle. Michael Niehaus hat Frank Schulz besucht und mit ihm über seinen Roman gesprochen.
Direkt hinter dem Osnabrücker Altstadtbahnhof liegt die alte Zigarrenfabrik. Dort lebt Frank Schulz mit seiner Lebensgefährtin.
Ja, ich habe 40 Jahre in Hamburg gelebt und dann bin ich der Liebe wegen nach Osnabrück gekommen. Das war eine günstige Gelegenheit sozusagen hier, also nicht die Liebe, sondern die Wohnung hier in Osnabrück. Da tat sich etwas auf bei meiner Freundin eben, die hier schon länger wohnte in diesem Haus, und dann bin ich hier hergezogen, ihr zuliebe, und habe es auch bisher nicht bereut.
Von der alten Zigarrenfabrik gehen Frank Schulz und eine seiner Hauptfiguren im Roman, Ricky Kottenpeter, in die Innenstadt. Unter den Eisenbahntunneln hindurch, wo zwei kapitale Bunken mit ihren frisierten BMWs den Brückenhall-Effekt ausnutzen, um Omis, Ökotrollers und Ottos mit Hacken-Porsche zu düpieren. Doch dann wird es ruhiger. Über die Angerbrücke geht es in die Hasestraße.
Gegenüber vom Hasetor-Kino Huneckes Welt der Puppen und Bären. Puppenklinik seit 1896. Weil ein paar Stehsüffel mit ihren Aluzeptern den Gehweg vor Luckys Shop verengten, wechselte Kottenpeter erst auf der alten Gaststätte Holling die Straßenseite.
Das ist der Sound des Romans Amor gegen Goliath.
Wenn man immer nur mit einem hängenden Kopf durch die Gegend läuft, dann so kann ich jedenfalls nicht leben. Und das ist ja auch nicht der Sinn des Lebens meiner Ansicht nach, sondern man soll sich am Leben erfreuen. Und auch in finsteren oder gerade in finsteren Zeiten braucht man es ja geradezu. Ich weiß nicht, was ich für ein Autor bin, das muss der Leser entscheiden, aber was ich jedenfalls weiß, ist, dass Humor, Komik, solche Sachen eine essentielle Sichtweise meiner Funktion als Autor auf die Welt ist.
Osnabrück, Hamburg und Kreta sind die Schauplätze dieses 700-Seiten-Romans, allesamt präzise beschrieben.
Also ich beschreibe immer gern meine nähere Umgebung, einfach teils aus Faulheit, weil es ja direkt halt vor der Nase liegt, zum größeren Teil aber eben auch, weil ich mich dann sicherer fühle, was die Beobachtungen angeht.
Worum geht es in diesem Roman?
Ja, also meiner Ansicht nach ist das ein in erster Linie ein Liebesroman, in zweiter Linie ein Gesellschaftsroman. Ich wäre aber auch nicht böse, wenn man es umgekehrt sagen würde. Und das Grundmotiv ist halt die Klimakrise.
Ricky Kottenpeter komponiert Musik für Werbeclips in seinem Keller, seiner Eierpappenschachtel am Gertrudenberg.
Und seien wir ehrlich, mehr Fun als der dröge Beuteltee verspricht so ein Jaguar allein als Denkfigur.
Ricky Kottenpeter bekämpft seine Angst vor dem Angsthaben mit Antidepressiva. Seine Frau Kathy engagiert sich gegen den Klimawandel in der Klimabewegung Everyday for Future Ortsgruppe Osnabrück. Das ist konsequent. Denn es reicht ja nicht, nur freitags gegen die Klimakatastrophe zu kämpfen. Dann gibt es noch den Hamburger Journalisten Philipp Büttner, der von einer Ehe zu dritt mit seiner Verlobten und ihrer besten Freundin träumt. Die Osnabrücker und der Hamburger mit seinen beiden Musen treffen sich zufällig auf Kreta. Kathy Weihe braucht Erholung von ihrem aufreibenden Kampf gegen den Klimawandel. Ricky Kottenpeter zieht sich mit seinen Antidepressiva aufs Hotelzimmer zurück. Es beginnt ein erotischer Reigen. Da wir bei all den Krisen, vor allem der Klimakrise, keinen David haben, der Goliath besiegen könnte, muss es eben Amor richten.
Die eine Figur, der etwas schräge Alltagsphilosoph, den ich da erstelle, Konfuzius, der sagt es so: Es ist schlimm genug, dass wir nur noch die Liebe haben, die es retten kann. Soweit sind wir inzwischen. Oder eben die Hoffnung da reinzusetzen. Ohne Liebe jedenfalls wird es nicht gehen.
Und so erweist sich Frank Schulz eben doch als Menschenfreund.
An den Weltuntergang wird er sich gewöhnt haben. Und aus der Wohnung, aus dem Hochparterre des Turms, jener alten Ziegelfabrik in Osnabrück-Sonnenhügel, wird das Leben schallen, als schallte es wie eh und je. Gesunde Schnauze! Und zuverlässig und unnachgiebig und schwächer zwar, doch immer noch voller Energie, Mann!
Wenn Sie Lust haben, ein Roman gegen den Winterblues und die Weihnachtsmelancholie Amor gegen Goliath von Frank Schulz. 32 Euro kostet das Buch, erschien es ist im Galliani Verlag. Das war der Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen. Es hat wieder ganz viel Spaß mit Ihnen gemacht. Ja, und jetzt kann ich Ihnen eigentlich nur noch ganz wundervolle Weihnachten wünschen mit ganz viel Kultur. Kommen Sie gut, glücklich und gesund ins neue Jahr. Und da hören wir uns dann wieder mit hoffentlich jeder Menge Kultur aus Niedersachsen. Am Mikrofon war Martina Gielitzer. Ich wünsche Ihnen einen schönen, einen traumhaften Abend hier mit uns. Tschüss.